Das Unternehmen ist selber schon sehr aktiv, um eben die Lastspitzen zu kappen, aber diese Möglichkeiten sind halt begrenzt. Das heißt, das Unternehmen hat 1,2 Megawatt Leistungsspitze und hat es jetzt selber geschafft, so um die 100 Kilowatt dort wegzunehmen. Mit dem Batteriespeicher schaffen wir es aber, so ist zumindest das Ziel, dass man nochmal so um die 150 Kilowatt runterkommt.
Wann ist der Preis niedrig? Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, Sonntagmittag ist der niedrigste Verbrauch. Da kann man dann gut Strom einkaufen und Montag früh, wenn die Maschinen anlaufen, dann kann ich diesen guten, günstigen Strom dann direkt nutzen.
Und was man auch immer mit beachten muss, bei den größeren Produktionsunternehmen geht es halt viel mehr um Planungssicherheit. Das heißt, es geht nicht nur darum, eben sich Geld zu sparen, sondern eben für die Zukunft den eigenen Strompreis zumindest zu teilen schon planen zu können.
Diese Batterien werden auf Batterieebene, auf Batteriemodulebene und auf Zellebene überwacht von einer Software, die in der Batterie mit verbaut ist, und da ist ein Löschsystem mit dabei. Da ist eine ganz andere Technologie und Sicherheitsfeatures wie in einem Fahrzeug.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Heimspeicher sind in Einfamilienhäusern ja schon gang und gäbe. Für Großspeicher, die ihre Strommengen am Strommarkt handeln, interessieren sich Finanzinvestoren. Aber was ist eigentlich mit dem Gewerbemarkt, mit dem Segment dazwischen? Benötigen Gewerbe- und Industriebetriebe überhaupt Batteriespeicher? Hilft ihnen nicht schon eine Photovoltaik-Dachanlage dabei, ihren Strombedarf zu decken oder ihre Energiekosten zu senken? Bisher war es tatsächlich so, dass der Gewerbemarkt mit großen Batteriespeichern nicht viel anfangen wollte. Die Investition ist teuer, man benötigt eine umfangreiche Planung und oft ist der Strombedarf so hoch, dass sich der Speicher gar nicht für den typischen Einsatzzweck verwenden lässt, nämlich den Eigenverbrauch des Solarstroms zu steigern, weil ja sowieso schon alles verbraucht wird. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die Zeit des Zögerns vorbei ist. Die Preise für Speicher sinken und es gibt eine Reihe zusätzlicher Einnahmemöglichkeiten im betrieblichen Umfeld, die die Anschaffung attraktiv machen und dafür sorgen, dass sie sich auch schneller amortisiert. Deshalb wollen wir heute einmal über beispielhafte Projekte sprechen und diskutieren, warum sich der Batteriespeicher jeweils lohnt. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die solche Projekte immer wieder umsetzen. Von unserem Initiativpartner Wattkraft begrüße ich Lukas Raut. Er ist Produktmanager. Hallo, Herr Raut.
Hallo, danke für die Einladung.
Mein zweiter Gast ist Steve Buhr. Er ist von Juno Solar, einem großen überregionalen Installationsbetrieb. Und Steve Buhr ist Leiter für Pacht- und Gewerbeanlagen. Hallo, Herr Buhr.
Hallo, Frau Lichner. Hallo, Lukas. Hallo, liebe Zuhörer.
Pachtanlagen waren ja bislang vor allem Photovoltaikdächer. Die wurden dann vom Immobilienbesitzer gepachtet und der Strom konnte weiterverkauft werden, zum Beispiel an die Mieter. Hält dieses Pachtmodell jetzt auch bei den Batteriespeichern Einzug?
Teils, teils. Also es ist so, dass halt Dachanlagen zu teilen im Batteriespeicher Sinn macht. Aber vor allem auch im Freiflächenmarkt, wo wir auch im Pachtbereich unterwegs sind, mit den negativen Strompreisen, die es jetzt immer mehr gibt, immer vermehrt gibt und auch der Gesetzgeber ja mit diesen immer mehr daran ansetzt, dass eben die EEG-Vergütung geringer wird, ist ein Batteriespeicher immer mehr sinnvoll.
Okay, dazu sprechen wir jetzt gleich ausführlicher, aber zunächst noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast wurde initiiert von Wattkraft. Die Wattkraft-Gruppe agiert im Bereich der Photovoltaik seit 2012 als europäischer Generaldistributor und Systemintegrator für internationale Konzerne. Durch die langjährige Branchenerfahrung ist das Unternehmen fest im Markt etabliert. Es hat seitdem Komponenten für über 12 Gigawatt Leistung geliefert und hat Niederlassungen in Benelux, Spanien, Portugal, Italien und Ungarn. Nach eigenen Angaben ist die Wattkraft-Gruppe führender Value-Added-Partner für Huaweis Fusion-Solarprodukte und verfügt über ein weitreichendes Partnernetzwerk. Damit bedient sie den gewerblichen, industriellen und privaten Sektor. Unter www.wattkraft.com finden Sie mehr über das Produktportfolio, ebenso über anstehende Events und Neuheiten. Wir starten unseren Podcast zum Thema Gewerbespeicher und Gewerbeprojekte am besten direkt mit einem aktuellen Projekt, das Sie beide gemeinsam planen. Worum geht es dabei?
Es geht dabei um einen Industriebetrieb, der eine Pachtfläche, eine PV-Dachfläche von ungefähr 1,2 Megawatt Peak installiert, inklusive Gewerbespeicher. Also da reden wir von auch circa 1 Megawattstunden Leistung, die dann auch gleich in dem Gesamtsystem mit eingebracht wird.
Und wofür wurde das gebaut? Also wofür brauchte der Kunde die Photovoltaikanlage und die Batteriespeicher?
Also der Kunde braucht natürlich günstige Strompreise. Es ist ein Industrieunternehmen, was teilweise mit Hochöfen arbeitet, also was wirklich hochintensiver Stromverbrauch hat und braucht den Batteriespeicher, also die PV-Anlage erstmal natürlich, um die Stromkosten zu senken und den Batteriespeicher für verschiedene Ansätze zu nehmen. Also erstens den Stromverbrauch zu verschieben, aber ich denke, darauf gehen wir vielleicht später noch ein, Stromverbrauch zu verschieben, weil wir es ja bei der Sonnenenergie nicht immer so haben, dass der Strom auch zum selben Zeitpunkt verbraucht wird, wie er erzeugt wird. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Ansätze, Lastspitzenkappung, die man mit einem Batteriespeicher eben erzielen kann, aber eben auch flexible Strompreise, was ja in Ihrem letzten Podcast schön beleuchtet wurde für den Privatkunden. Und beim gewerblichen Kunden ist das natürlich noch viel mehr ein Thema.
Aber eine wichtige Funktion ist ja trotzdem auch die Eigenversorgung, also den eigenen erzeugten Photovoltaikstrom besser selbst zu nutzen, oder?
Richtig, genau. Also der erzeugt natürlich in der Mittagszeit die meiste Sonnenenergie, wo auch ein Großteil bei diesem Kunden zumindest verbraucht wird. Aber der erzeugt ja genauso auch, also die PV-Anlage erzeugt ja genauso auch am Samstag oder Sonntag oder Feiertagen Strom. Und damit dieser Strom eben so wenig wie möglich Strom ins Netz eingespeist wird, kann er eben mit einem Batteriespeicher für später zwischengespeichert werden.
Und wie viel von dem Eigenverbrauch des Kunden können Sie mit der Photovoltaik alleine abdecken? Und wie viel schaffen Sie jetzt zusätzlich durch den neuen Batteriespeicher?
Mit der PV-Anlage alleine sind es so circa 20%. Und durch den Batteriespeicher kommen wir da locker eben auf 30-35% des Stromverbrauchs.
Und dann ist praktisch der gesamte Photovoltaikstrom bei dem Kunden in der Produktion verschwunden.
Richtig, genau. Dadurch, durch den Batteriespeicher geht halt so gut wie fast gar nichts ins Netz. Und wenn man die Stromgestehungskosten selbst mit einem Batteriespeicher rechnet, ist das für den Kunden halt bei Weitem günstiger als wirklich der Strombezug aus dem Netz.
Und wie günstig wird das für den Betrieb? Wie stark können Sie die Kosten drücken? Können Sie uns da eine Zahl sagen?
Ja, ich kann ja mal grob überschlagen. Also Stromgestehungskosten ohne den Batteriespeicher liegen wir circa bei 5-6 Cent. Und wenn man den Batteriespeicher mit einrechnet, kann ich jetzt bloß grob überschlagen, da kommt vielleicht noch ein Cent mit dazu, sodass man vielleicht bei 7 Cent liegt. Und wenn man dann die Stromkosten des Kunden eben mit Netzentgelt, mit Stromsteuer und allen weiteren Zulagen, die dazukommen, und da hat er selbst schon einen guten Strompreis, liegt er trotzdem bei über 20 Cent mit allem Strom, was er eben aus dem Netz bezieht.
Dabei hätte man ja gedacht, dass gerade so ein großes, energieintensives Unternehmen da deutlich günstigere Strompreise hat, als wenn man beispielsweise einen durchschnittlichen Gewerbebetrieb nimmt. Aber es ist doch so viel, ja?
Ja, es fallen teilweise natürlich die Zusatzkosten, also teilweise die Zusatzkosten weg, dadurch, dass es eben energieintensives Unternehmen ist. Aber es ist halt trotzdem noch ein hoher Strompreis, der letztendlich beim Kunden ankommt.
Bei einem so großen Preisunterschied zwischen dem selbsterzeugten, selbstverbrauchten Strom und dem, was man aus dem Netz zieht, da amortisiert sich so eine Anlage wahrscheinlich relativ schnell. Aber gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten, die man nutzen kann, damit der Batteriespeicher sich möglichst schnell rechnet für das Unternehmen?
Ja, also es gibt definitiv noch zwei weitere Ansätze, die für dieses Unternehmen hier in Frage kommen. Das eine ist eben das gerade angesprochene schon, die Lastspitzenkappung. Das Unternehmen ist selber schon sehr aktiv im Leistungsverschiebung im Produktionsprozess, um eben die Lastspitzen zu kappen. Aber diese Möglichkeiten sind halt begrenzt. Das heißt, das Unternehmen hat so, glaube ich, 1,2 Megawatt Leistungsspitze und hat es jetzt selber geschafft, so um die 100 Kilowatt Leistungsspitze dort wegzunehmen. Der Strompreis setzt sich ja zusammen aus Arbeits- und Leistungspreis. Also dahingehend haben die es schon selber geschafft, eben dadurch Einsparungen zu schaffen. Mit dem Batteriespeicher schaffen wir es aber, so ist zumindest das Ziel, mit einer sinnvollen, intelligenten Steuerung, dass man nochmal so um die 150 Kilowatt runterkommt. und damit halt zusätzlich zu dem mehr Nutzen des PV-erzeugten Stroms nochmal ein Kostenersparnis für den Kunden zusammenkommt.
Und wie läuft das im Management? Das heißt, der Batteriespeicher behält immer so eine gewisse Menge an Strom vor für solche Leistungsspitzen, um die dann abzufedern?
Genau, wenn man jetzt nur das Thema Lastspitzenkappung beleuchtet, ist es so, dass eben die Intelligenz quasi, diese intelligente Steuerung dort eben schaut, wann kommen die Lastspitzen, da braucht man natürlich einen Lastgang des Kunden, wann kommen die Lastspitzen und hält dann eben so viel vor, dass eben neben dem PV-erzeugten Strom, also den geringeren Kosten, eben diese Lastspitze oben abgeschnitten wird und damit dann der Mehrnutzen erzielt wird. Und das macht halt wirklich alles die intelligente Steuerung unter Bezugnahme des Lastgangs, der vom Kunden bereitgestellt wird.
Da müssen Sie ja im Prinzip auch total zuverlässig sein, denn es reicht ja schon eine Lastspitze im Jahr, damit dieses ganze Modell zerschossen wird. Was machen Sie im Winter, wenn nicht so viel Solarstrom da ist?
Im Winter kann der Batteriespeicher dann halt aus dem Netz quasi geladen werden. Und damit hat man eben quasi dort auch die Lastspitze gekappt. Man muss sich natürlich darauf verlassen auf den Lastgang, dass das auch alles passt. Das heißt, es muss ein gut organisiertes Unternehmen sein, was vorher weiß, wann kommen die Lastspitzen, wann laufen die meisten Maschinen an, laufen die Hochöfen an. Also dahingehend sind wir natürlich auf die Daten des Kunden eben angewiesen. Aber im Winter, wenn eben nicht so viel PV-Strom reinkommt, ist es die Möglichkeit, dass man eben Strom aus dem Netz bezieht. Und das hat eben noch einen anderen Ansatz. Flexible Strompreise, wie gesagt, Sie hatten es beim letzten Podcast-Folge für den Privatmarkt, ist ein Thema, was jetzt auch immer mehr wirklich in dem Thema Batteriespeicher mit reinspielt, dass man halt flexible Strompreise nutzt und diese intelligente Steuerung einfach schaut, wann wird der Batteriespeicher geladen, wann nehme ich den Strom aus der PV-Anlage, um halt wirklich für den Kunden den bestmöglichen Strompreis zu bekommen. Und die größtmögliche Einsparung.
Das heißt, Sie gucken ganz konkret, wann sind die Strompreise günstig und dann wird der Batteriespeicher geladen, vorausgesetzt, es ist kein Solarstrom fällig demnächst.
Richtig, genau.
Das ist eine Software, die das schaut. Also da sitzt niemand selber dran, sondern es ist eine KI-basierte Software, die hier genau nachschaut, wann sind die Strompreise gut, welche Wettervoraussetzungen habe ich auch, werden hiermit eingerechnet, aber auch, also dadurch der PV-Ertrag dann auch der mögliche, aber auch natürlich das Kundenmodell und die Lastkurve des Kunden ist hiermit integriert und diese KI lernt auch und weiß auch, wann der Kunde Strom braucht, wann er keinen Strom braucht, zum Beispiel an den Wochenenden, wann ist der Preis niedrig. Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, Sonntagmittag ist der niedrigste Verbrauch. Da kann man dann gut Strom einkaufen, weil die PV-Anlagen auch in den Freiflächen laufen ja trotzdem auch Hochtouren an einem Sonntag, die haben ja kein Wochenende und dann den Strom dort einkaufen und Montag früh, wenn die Maschinen anlaufen, dann kann ich diesen guten, günstigen Strom dann direkt nutzen, um hier günstig dann auch diese Lastspitzen zu fahren und den Strom einfach direkt, die Leistung direkt aus dem Speicher zu ziehen, bevor die PV-Anlage überhaupt den Strom für den Montag erzeugt.
Sprechen wir über die Hardware. Was braucht man dafür, um sowas umzusetzen?
Prinzipiell erstmal PV-Anlage, Wechselrichter, das ist klar. Ein Batteriespeicher mit einer Kommunikationseinheit. Da reden wir über eine Kommunikationseinheit, die jetzt bei unserem Produkt mit Huawei direkt dieses Gesamtsystem abbildet. Also da spricht der Wechselrichter direkt dann auch mit dem Speicher. Im Zuge dessen, wenn man jetzt eine KI-basierte oder eine Lastspitzenkappung, einen Stromhandel mit einbringen will, reden wir meistens über einen EZA-Regler noch, den ich sowieso ab größeren Anlagen brauche. Und über diesen EZA-Regler kann ich mit einem ganz normalen VPN-Client, kann ich dort dann mit einer Software direkt im Endeffekt die Anlage ansteuern von außen mit einem. Und ich habe hier meistens einen Partner, der eine solche Software bereitstellt und dann über diese Schnittstelle eingreift und sagt, Strom kaufen, verkaufen und das abbildet dann im Endeffekt.
Und könnte ich das auch nachrüsten, wenn ich mir beispielsweise vor ein paar Jahren schon die Photovoltaikanlage zugelegt habe und sage, okay, wir haben jetzt halt am Wochenende auch Strom übrig, der ins Netz geht und im Winter zu wenig. Kann man so ein System dann auch später nochmal nachrüsten?
Also den Speicher nachrüsten im Endeffekt? Ja, das geht schon. Das kommt natürlich auf das Alter der Wechselrichter auch ein bisschen drauf an. Also bei manchen Mischanlagen, sage ich mal, wird es dann doch komplizierter. Also da muss man schon ein bisschen Ingenieursleistung einsetzen. Aber mal ganz grob gesagt, ja, es geht schon, dass man auch einen Gewerbespeicher nachrüstet in eine Bestandsanlage und dadurch auch das im Nachgang immer noch nutzen kann, ja.
Aber es erfordert ja natürlich schon, wie ich in der Anmoderation ja auch gesagt habe, eine ganze Menge Planung und Willen und vom Unternehmen sowas zu machen. Die Investition liegt ja auch außerhalb des normalen Investitionsschemas und normalerweise investieren die Unternehmen ja irgendwie in Produktionsanlagen oder in Büros oder in Gebäude, aber selten in die Energiegewinnung oder in die Energiesicherheit. Wie überzeugen Sie die Unternehmen, sich so eine Anlage anzuschaffen?
Absolut. Also Steve, dann vielleicht auch von dir noch die Meinung, aber die Energiepreise steigen und wir haben einfach viel Fläche bei solchen Gewerbekunden. Und das alte Modell, ich lasse jemand anders eine PV-Anlage aufs Dach bauen, der betreibt die und mietet mein Dach. Dieses Modell wird mit der Einspeisevergütung, die immer kleiner wird für solche Anlagen, immer unattraktiver. Und mit so einem Gewerbespeicher und meinen hohen eigenen Stromverbrauch, den ich nun mal habe, ob das jetzt ein Gewerbekunde ist oder auch ein Supermarkt mit den Kühlanlagen, also da gibt es verschiedene Beispiele. Der hohe Stromverbrauch, Bedarf bleibt, der ändert sich ja nicht und dadurch mit dem Speicher kann ich meinen selbst am Dach produzierten Strom einfach wirklich über den Tag hinweg oder auch über die Nacht, wenn ich Schichtbetrieb habe, einfach am besten, am attraktivsten nutzen.
Genau, letztendlich ist es halt einfach eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Wir legen unserem Kunden immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit vor. Dort kommt eine Rendite raus oder eben eine Amortisationszeit. Und wenn dort am Ende eine Amortisationszeit von 6 oder 7 Jahren für den Kunden dasteht, dann ist das halt einfach eine richtig gute Investition für den Kunden. Und was man auch immer mit beachten muss bei den größeren Produktionsunternehmen, die halt wirklich auch mit einem Management auch mit da sind, also wo es eine große Managementrunde gibt, jetzt nicht nur der kleine 10-Mann-Betrieb, geht es halt viel mehr, also so kenne ich das zumindest immer, viel mehr eben auch um Planungssicherheit. Das heißt, es geht nicht nur darum, eben sich Geld zu sparen, sondern eben für die Zukunft den eigenen Strompreis zumindest zu teilen, schon planen zu können. Das ist das, was ich immer wieder höre. Die Planungssicherheit ist halt leider nicht mehr so gegeben. Das ist ein Punkt, der definitiv für viele Unternehmen auch wichtig ist. Nicht nur eben den günstigsten Strompreis zu haben, sondern eben wirklich für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre einfach zu wissen, was kostet zumindest dieser Anteil an Strom, der von mir selber produziert wird.
Super, dann würde ich sagen, Sie haben ja noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das erste klang ja schon sehr interessant, aber vielleicht gibt es noch ein Gewerbeunternehmen, das ganz andere Anforderungen hat als so ein Unternehmen mit riesigem Energiebedarf sozusagen aus der Hochofenbranche.
Ja, das zweite Beispiel ist auch ein ganz spannendes Thema. Wir haben einen Kunden, der hat bei uns angefragt. Das ist ein Kunde, der regionale Busse hat, also quasi eine Busflotte hat, die im Regionalverkehr unterwegs sind. Und die stellen sich jetzt der Zukunft und wollen einen Teil ihrer Busflotte umrüsten auf Elektrobusse. Es gibt ja immer unterschiedliche Busunternehmen, die einen machen Gas schon seit längeren Gasbusse, Erdgasbusse. Die haben sich aber dafür entschieden, eben Teil der Busflotte auf Elektrobusse umzurüsten. Das sind 50 Elektrobusse, die an verschiedenen Ladepunkten laden sollen. Das heißt, ich habe einen Elektrobus, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wo bekomme ich denn den Strom dann her? Und das kann ich ja nicht einfach nur an der Steckdose laden. Deswegen haben die das bei uns angefragt und wir haben ein Projekt gestartet, in dem wir Ladestationen errichten und das aber nicht im Kundenauftrag, sondern weil das Busunternehmen das so möchte, dass wir als Firma Unisolar mit unserer Projektgesellschaft dort selbst Betreiber der Ladestation werden. Das heißt, wir haben verschiedene Punkte und der erste Punkt, mit dem wir beginnen, sind 8 Ladepunkte, die wir aktuell planen. Dazu gibt es noch eine PV-Anlage auf einem Dach mit 300 kWp und um einfach grünen Strom zu teilen, zumindest zu erzeugen. Jetzt brauche ich immer wahrscheinlich nicht sagen, dass wenn die Busse laden, dass das nicht gerade zu der PV-Erzeugung passt, weil die PV-Erzeugung findet halt tagsüber statt, die Busse wollen in der Nacht laden. Das heißt, das Thema Speicher ist halt definitiv hier ein Thema, was mit reinkommen muss. Somit haben wir jetzt 8 Ladestationen und brauchen dazu einen Speicher. Wir haben geplant, dort die Lösung von Huawei bzw. Wattkraft mit den 200 Kilowattstunden Speichern zu nehmen und wollen dort 7 Stück eben installieren, sodass wir auf 1,4 Megawattstunden Kapazität kommen und haben damit den Effekt, dass wir den PV-erzeugten Strom zwischenspeichern können und dann später eben zur Verfügung stellen können, wenn die Busse reinkommen und laden wollen. Genau.
Und das sind Linienbusse?
Das sind Linienbusse, genau.
Strom braucht so ein Linienbus am Tag? Wie weit fährt der?
Die haben erstmal eine Kapazität, diese Linienbusse, von knapp über 400 Kilowattstunden, verbrauchen aber nur ca. 200 Kilowattstunden, zumindest im Mittel. Das wird natürlich im Sommer ganz anders sein als im Winter. Aber so ca. 200 Kilowattstunden verbrauchen die auf ihrer Tageslinie, die sie fahren.
Und im Sommer mehr wegen der Klimaanlage?
Weniger.
Im Sommer weniger? Warum?
Weil halt im Winter einfach die Batterie vorgeheizt werden muss. Dadurch ist halt bei Elektroautos oder Elektrobussen das dasselbe Thema. Die Batterie muss vorgeheizt werden, damit die eben optimal funktioniert. Und damit ist der Stromverbrauch einfach im Winter ein ganz schönes Stück höher. Genau.
Und das heißt, für die Busse reicht es, einmal am Tag zu laden? Die müssen nicht zwischendurch einmal zur Schnellladung kommen?
Genau, durch die große Kapazität von den Bussen, von der Batterie in den Bussen, reicht das wirklich für einmal über die Nacht laden. Und genau, und dann können die früh wieder starten, haben eine volle Batterie und sind ausgerüstet, um ihre Linie zu schaffen.
Okay, die Photovoltaikanlage hat 300 Kilowatt Peak und jetzt kommen 8 Busse und wollen jeweils 200 Kilowattstunden. Das wird vielleicht nicht reichen. Was machen Sie?
Also in manchen Tagen wird es vielleicht gerade so reichen, aber also wir werden nicht ganz drauf kommen. Die Batterie ist ja zum Glück eben auch in beide Richtungen möglich, mit Strom zu beliefern, nicht nur eben aus der PV-Anlage, sondern eben auch mit Strom aus dem Netz. Und da kommt ein ähnliches Thema wie vorhin wieder in Frage, dass wir halt, wir reichen ja die Strompreise mit einem Aufschlag an das Busunternehmen weiter. Aber wollen natürlich dem Busunternehmen auch nicht irgendwo nur einen festen Strompreis geben, sondern eben flexibel und damit für das Busunternehmen so günstig wie möglich die Strompreise quasi mit den günstigsten Strompreisen dienen. Und dazu haben wir einen flexiblen Stromtarif, auch wieder eine intelligente Steuerung der Batterie, wo halt wirklich dann geschaut wird, wie teuer ist der Strom, der gerade im Netz ist, wie teuer ist der Strom im Gegensatz von unserer PV-Anlage und wo einfach verglichen wird, was ist die günstigste Möglichkeit. Ich denke, der PV-Strom wird immer priorisiert für den Strom vor dem Strombezug aus dem Netz, aber die restliche Energie, die notwendig ist im Sommer, aber vor allem eben dann auch im Winter, wenn eben nicht so viel PV-Energie erzeugt wird, soll eben aus dem Netz kommen, aber dafür eben zu flexiblen Strompreisen und damit zu der Tageszeit, wo der günstigste Strompreis ist. Und dazu braucht man natürlich wieder eine intelligente Steuerung, die einfach den Spotmarkt sich anschaut und auch vorausschaut.
Jetzt haben wir gesprochen, wo die Menge an Strom herkommt. Was ja auch oft ein Problem bei Ladepunkten ist, ist, dass die Leistung am Netz nicht ausreicht. Wie war das bei diesem Unternehmen? Hätten die auch sagen können, wir bauen einfach so die Ladesäulen, um die Busse zu laden? Oder gab es auch einen Netzengpass, der jetzt mit diesen Batteriespeichern vermieden wird?
Ja, also es ist so, dass definitiv mit dem Batteriespeicher die Leistung, die aus dem Netz bezogen wird, verringert wird, weil es ja einfach über den ganzen Tag verteilt werden kann, wenn das so ist. Hier haben wir aber ein bisschen den Vorteil, dass die Busse nicht mit voller Leistung laden. Das heißt, die Busse laden wahrscheinlich so zwischen 40 und 60 kW pro Ladepunkt. Und damit, wenn man jetzt einfach mal 60 kW selbst mit direktem Netzbezug mal 8 rechnet, hat man immer noch eine Leistungsbezug aus dem Netz, der jetzt nicht an die Grenzen kommt von vielen Netzanschlüssen. Und hier ist es so, dass wir zum Glück eben einen guten Netzanschluss haben und somit die Leistung zur Verfügung steht, genau. Aber auch für uns wieder das Thema, auch hier eine Lastspitzenkappung, auch hier wird eben der Leistungspreis, also diese intelligente Steuerung des Batteriespeichers wird eben auch da wieder Rücksicht nehmen, dass die Lastspitze, die wir aus dem Netz beziehen, halt so gering wie möglich ist. Das sind halt mehrere Punkte, die einspielen. Flexibler Stromtarif, der günstigste, die Lastspitze, die wir kappen und gleichzeitig eben die PV-Energie, die mit reinkommt, genau. Und die Busse müssen halt voll 100% grünen Strom laden. Das ist eben nochmal so eine Besonderheit. Sonst hätte man natürlich auch sagen können, man könnte in der Nacht auch ohne Speicher direkt den Strom aus dem Netz ziehen, was eben aus PV-Anlage nicht ausreicht. Aber dadurch, dass es grüner Strom ist, der ja in der Nacht nicht so gut zur Verfügung steht und damit teurer wird, ist das ist eben auch nochmal der Ansatz für den Batteriespeicher, dass es tagsüber geladen werden kann.
Ja, auf der anderen Seite werden natürlich Leute sagen, die Effizienz nimmt ja auch ab, wenn ich erstmal in den einen Batteriespeicher lade und dann von einem Batteriespeicher in den Bus. Wie muss da die Hardware beschaffen sein, damit da erstens möglichst wenig verloren geht? Und rechnet sich das trotzdem, auch wenn ich da x Prozent Strom auf dem Weg verliere?
Absolut. Also wir haben hier geringe Verluste. Das ist alles ein AC-gestütztes Netz, wo wir vom Netzanschlusspunkt diesen Strom beziehen, in der 400 Volt AC-Netz. Und diese Zwischenspeicherung im Speicher, also da reden wir von unter 3% Verlusten. Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Besonders wenn ich natürlich zu einem günstigen Preis einkaufen kann. Also da ist wirklich, das ist kein Thema, würde ich behaupten.
Ja, aber ich meine, gerade bei den Großspeichern wird ja schon danach entschieden, nicht nur wie günstig ist der Strom am Strommarkt, sondern auch der Batteriespeicher fährt ja einen Zyklus und der ist für einen bestimmten Preis eingekauft worden. Und die Frage ist, leiste ich mir jetzt diesen Zyklus, um einen kleinen Preissprung mitzumachen, oder sage ich, okay, ich muss mindestens einen größeren Preisspread haben und warte auf den größeren Preisunterschied? Das sind ja Dinge, mit denen man kalkulieren muss, oder?
Absolut, aber so klein ist dieser Preisunterschied nicht, daher rechnet sich das auf jeden Fall. Also das behaupte ich jetzt. Das haben wir auch in verschiedenen Berechnungsmodellen schon gesehen, dass also der Steve hat es vorhin angesprochen, ein Batteriespeicher kostet so und so viel pro Kilowattstunde, und da reden wir im Centbereich zusätzlich. Dadurch, dass ich diese Hardware bereitstelle, habe aber halt diese Flexibilität und diesen besseren Eigennutzen einfach. Also die Vorteile überwiegen und der Preisunterschied ist wirklich signifikant.
Und für welchen Preis laden jetzt die Busse? Können Sie das sagen?
Dadurch, dass es ein flexibler Strompreis ist, haben wir den aufgeteilt in einen Teil eben, was wird an PV-Energie in den Bus reingespeist. Das ist ein fester Teil des Strompreises, was die Busunternehmen dann zahlen müssen. Und der flexible Strompreis wird halt mit einem Aufschlag quasi kalkuliert und wird halt monatlich dann letztendlich abgerechnet. So war unser Strombezug plus X. Das ist sind eure Kosten, die das Busunternehmen zahlen muss. Genau. Also man kann keinen festen Strompreis machen. Also das kann man natürlich machen, wird aber dann halt wirklich locker an dem 25, 30 Cent Bereich als Strombezug sein, plus eben nochmal den Aufschlag, der ja letztendlich unsere Investitionen der Schnellladesäulen und des Batteriespeichers zahlen muss. Also dahingehend ist das Modell mit flexiblen Strompreisen, wenn der Endkunde dafür bereit ist, definitiv das Bessere. Aber man kann jetzt ja noch nicht den Endpreis sagen.
Und ich glaube ja auch, Ladesäulenbetreiber profitieren noch von THG-Quoten. Was ist das genau und kann man das auch noch der Amortisationszeit dazu rechnen?
Also hier bei den Bussen, bei den Ladestationen kommt das nicht in Frage, weil für die THG-Quote halt eine öffentliche Ladestation sein muss. Dadurch, dass wir aber eben die Station ja vorhalten müssen für die Busse, nicht, dass irgendwo ein Auto in der Nacht dran steht und so ein Bus dann eben früh nicht mehr losfahren kann, weil er nicht geladen hat, kommt hier halt wirklich nur eine private Ladestation in Frage. Thema THG ist aber wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema für öffentliche Ladestationen. Und auch dort hat man ja nochmal den Zusatznutzen, wenn man dann grünen Strom bereitstellt, dass eben die THG-Quote nochmal erhöht ist.
Vielleicht noch eine Frage in Bezug auf Busse. Vor einigen Jahren gab es ja zwei abgebrannte Busdepots. Da haben Elektrobusse gebrannt und das war ein riesiger finanzieller Schaden und natürlich auch ein Image-Schaden für die Elektromobilität. Haben Sie sich das auch angeschaut und überlegt, also was für Sicherheitsvorkehrungen Sie unternehmen, damit sowas bei Ihren Kunden nicht passieren kann?
Generell muss man hier von verschiedenen Batterietechnologien, die im Bus verwendet werden und in den stationären Batteriespeichern verwendet werden. Also wir haben LFP-Batterien, also Eisenphosphat-basierte Lithium-Batterien. Und diese sind vom Brandrisiko und von der Brandwirkung her um einiges sicherer wie die normalen Lithium-Ionen-Batterien, die in Fahrzeugen verwendet werden. Wir haben hier eine geringere Leistungsdichte, dadurch wir bauen die größer auf in ein paar Prozentbereich, aber für ein Fahrzeug ist das bisschen mehr, ist ja schon viel mehr Gewicht, was ich fahren muss. Und im stationären Bereich macht das keinen Unterschied. Und die Produkte von Huawei, muss man auch sagen, die haben mehrere Sicherheitsstufen damit eingebaut. Also generell, ein Lithium-Eisen-Batterie entwickelt keinen eigenen Sauerstoff in einem Brandfall und ist dadurch um einiges einfacher löschbar. Aber bis es zu einem Brand kommt, müssen hier erstmal verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und diese Batterien werden auf Batterieebene, auf Batteriemodulebene und auf Zellebene überwacht. von einer Software, die in der Batterie mit verbaut ist, und da ist ein Löschsystem mit dabei. Und für den Arbeiter oder für die Feuerwehr, die kommt auch noch oben eine Klappe, die öffnet in einem Brandfall, damit diese Brandwirkung nicht in Personenrichtung gerichtet ist. Zusätzlich muss man gewisse Abstände zu Gebäuden einhalten. Also da reden wir von einigen Metern, damit solche Themen nicht passieren. Also da sind mehrere Vorkehrungen. Also da können wir besten Gewissens sagen, ein Busdepot brennt wegen einer stationären Batterie vermutlich nicht ab. Ganz ausschließen kann man es natürlich nie. Aber da ist eine ganz andere Technologie und Sicherheitsfeatures wie in einem Fahrzeug mit integriert bei solchen stationären Batterien-Packs.
Ich denke mal, das wird da wahrscheinlich auch bei Ihrem Hochofenkunden vorhin relevant sein. In der Fabrik kann man den Batteriespeicher ja wahrscheinlich auch nicht einfach abstellen, sondern das ist dann ein Container, der auf dem Hof steht, oder?
Genau, kommt auf das System an, ob es ein Container ist oder eben die 200 Kilowattstunden sind, glaube ich, 2 mal 1 Meter ungefähr von den Abmaßen, sollten natürlich im Außenbereich aufgestellt werden, aufgrund dessen auch für Belüftung und so weiter ist das der beste Aufstellungsort.
Natürlich, das Image hat durch solche Fälle gelitten, aber das ist trotzdem eine andere Technologie und hier sind Sicherheitsfeatures mit eingebaut, die das zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit alles abfedern und verhindern.
Ja, ich glaube ja auch, dass gerade im Gewerbebereich da die Versicherungsfähigkeit auch eine Rolle spielt. Also wenn man jetzt mit so einem Batteriespeicher ein, wenn auch kleines, zusätzliches Brandrisiko in den Betrieb hineinträgt, dann muss man ja der Versicherung erstmal nachweisen, okay, das ist jetzt nicht so gefährlich, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ist halt immer ein polarisierendes Thema, ne? Also Elektrobusse, Elektroautos oder Batteriespeicher. Brennt ein Elektroauto, dann weiß das die ganze Nation, brennen 100 Benziner oder Diesel, kriegt das niemand mit. Genauso wird es bei Bussen sein. Das ist nur meine eigene Meinung.
Ja, wie gesagt, diese Busdepots, das war schon eine etwas größere Nachricht gewesen, aber ja, seitdem hat man natürlich auch nicht mehr so viel gehört, das stimmt.
Ja, es wird natürlich alles versichert und klar, man braucht eine passende Versicherung, die das wirklich auch realitätsnah einpreist und dort nicht die Beiträge verzehnfacht. Also da haben wir gute Versicherungen an der Hand, die quasi die Versicherung für solche Sachen mitmachen und das mit einpreisen.
Jetzt haben wir uns 2 Beispiele angeguckt, wo ich sagen würde Stadt oder Gewerbegebiet. Ja, aber es gibt ja auch im ländlichen Raum noch große Flächen, zum Beispiel Dachanlagen, auch Freiflächen. Und das klassische Beispiel für einen Gewerbespeicher ist ja dort meistens dieser Milchviehbetrieb, der den Sonnenstrom aus der Mittagszeit nimmt und dann zum Beispiel für das Melken am Morgen und am Abend genutzt wird. Und auch der Batteriespeicher übernimmt dann, der Solarstrom übernimmt dann auch die Kühlung der Milch und der Batteriespeicher ist dann für Notstrom zuständig. Habt ihr auch ein Beispiel aus der Landwirtschaft, das vielleicht noch ein anderes, das funktioniert?
Ja, ein eigenes Beispiel auch, weil ich selber neben meiner Rolle als Produktmanager eine Nebenerwerbslandwirtschaft habe mit ein paar Hektar Grünland und Wald. Und ich plane gerade auch mit Juno Solar zusammen hier eine Agri-PV-Anlage im kleineren Maßstab, also wir reden von unter einem Hektar, mit etwa, ja, es ist noch grob in der Planung, etwa 550 kW Peak, plus auch bis zu 800 Kilowattstunden Speicher bereitzustellen. Hier ist der Fokus auf eine bessere Einspeisevergütung im ersten Step, also dass ich nicht meine normalen Einspeisevergütungen nach EEG bekomme, wenn ich eine reine PV-Anlage baue, sondern halt über den Speicher, über den Stromhandel einfach den Strom dann zu teureren Preisen abgeben kann. Zusätzlich ist das im Bayerischen Wald, da ist ein Wanderparkplatz gleich nebenan und dort sind auch 2 DC-Ladestationen mit jeweils 40 kW geplant, um den Wanderern, die dort dann die Natur genießen, dann auch die Möglichkeit geben, ihr Auto aufzuladen. Hier fahren täglich, also es ist an meinem Haus vorbei, täglich E-Autos auch vorbei. Und diese Möglichkeit kann man bieten. Es ist jetzt natürlich vom Zyklus dieser Ladestation nicht so frequentiert wie jetzt an einer Autobahnraststätte. Aber es wird mehr werden. Also da bin ich auch von überzeugt. Und die Investition für solche kleineren DC-Lader ist jetzt nicht die gleiche wie eine riesige 450 kW DC-Station. Daher lässt sich das trotzdem hier gut realisieren. Zusätzlich das Thema, was wir vorhin auch angesprochen hatten mit den THG-Quoten, ist hier ein Thema. Also der grüne Strom wird von der PV-Anlage nebenan produziert, gespeichert als grüner Strom und kann dann dort direkt verladen werden. Und dadurch sind auch höhere THG-Quoten möglich, weil ich grünen Strom direkt produziert in einer öffentlichen Ladestation in ein Auto bringen kann.
Und die Agri-Photovoltaikanlage, die grenzt quasi direkt an diesen Parkplatz?
Genau. Die ist genau daneben eigentlich. Das ist eine relativ gerade Wiese, leicht südlich ausgerichtet auch. Also die ideale Kombination, um so ein grünes Projekt auch zu realisieren, ja.
Agri-Photovoltaik ist ja auch gerade ganz interessant, denke ich, für viele Freiflächenentwickler. Was haben Sie sich da für ein Konzept überlegt? Was bauen Sie da genau?
Aktuell ist die Idee, dass es einfach höher aufgeständert wird, dass man unten drunter, also wir reden hier nicht von Ackerbau, sondern es ist Grünlandnutzung. Die ganzen Flächen, die hier in der Umgebung sind, sind Grünland. Also es wird weiterhin beweidet oder mal abgemäht. Und dadurch ist einfach nur eine höhere Aufständerung wahrscheinlich preis-leistungstechnisch die einfachste Lösung, was ich aber mit einem Traktor, mit einem Mähwerk nochmal unten drunter durchfahren kann.
Und der Rest, der jetzt nicht von den Autofahrern verbraucht wird, der wird dann im Batteriespeicher gespeichert und zu günstigeren Zeiten verkauft.
Genau. Genau das ist die Idee, dass man dann den Strom, wenn der Preis hoch ist, verkauft. Man muss auch schauen, ob man nachts auch Zukäufe macht, dass man diesen Batterie, je höher die Batteriezyklen sind, desto schneller amortisiert er sich natürlich. Daher könnte man auch nachts über generellen Handel nachdenken. Aber hier muss man natürlich schauen, dass man in einem Grünstromhandel ist, damit man diesen Grünstrom dann auch, den man tagsüber produziert, auch an die Fahrzeuge weitergeben kann.
Und der Batteriespeicher, ist der in der Lage, die gesamte Strommenge, die Sie produzieren, am Tag einzuspeichern oder nimmt der nur eine Spitze weg?
Also im Sommer wird der nicht in der Lage sein, dafür ist die Auslegung zu gering, also 800 Kilowattstunden bei etwa 550 Kilowatt Peak, also da reden wir im Sommer eher Peak mal 3 mal 4, da wird es nicht ausreichen, daher muss man schauen. Es gibt ja auch aktuell auch die Möglichkeit, hilf mir mal Steve, mit der Ausschreibung, vielleicht kannst du hier reinspringen.
Ja, gerne. Genau, also das ist erstmal ein schönes Beispiel wirklich, was von Lukas hier kommt, ne? Dass man quasi zur Agri-PV, also eine Fläche nutzt für PV-Strom, aber trotzdem die Fläche weiterhin für weiteren Nutzen hat, dass man vor Ort das direkt verbraucht mit den Ladestationen, wenn es natürlich abgenommen wird. Und auch das ist wieder ein Thema, was ich sehr, sehr gut finde, wenn halt wirklich an diesen Nebenparkplätzen und nicht nur an den Hauptverkehrsstraßen die Schnellladestationen stehen, sondern dass eben wirklich ein Wanderer, der eben mit einem leeren Akku kommt und in 3 oder 4 Stunden wieder zurückkommt, in sein voll geladenes Auto steigt und dann eben auch noch vor Ort erzeugten PV-Strom nimmt, ist das erstmal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Aber wir sind ja meistens auch in den Freiflächen in dem größeren Bereich unterwegs. Ab 1 Megawatt Leistung müssen wir ja ausschreiben. Und dort gibt es ja auch das Thema Agri-PV, ist ein eigenes Ausschreibungssegment, wo die EEG-Vergütung einfach höher ist. Und auch dort macht wirklich immer mehr, und das hört man immer mehr aus von anderen Errichtern, immer mehr die Installationen ins Batteriespeichers Sinn. Weil halt gerade bei dem Ausschreibungssegment, wenn negative Strompreise sind, auch keine EEG-Vergütung bekomme. Und somit habe ich die Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt den Strom eben einzuspeichern und zum späteren Zeitpunkt wieder abzugeben. Und dann ist auch noch ein weiteres Thema mit dabei. Wenn ich eine Freifläche habe, einen Batteriespeicher dazu, kann ich halt den Netzverknüpfungspunkt eventuell noch besser verhandeln. Das heißt, ich habe vielleicht eine 10 Megawatt Anlage, kann aber mit dem Batteriespeicher dafür sorgen, dass nur 2 Megawatt oder 3 Megawatt Leistungsabgabe ins Netz ist. Und kann damit vielleicht mir sogar einen besseren Netzverknüpfungspunkt verschaffen, weil eben ein anderer Punkt, der näher an der Anlage liegt, dann zugewiesen wird, der eben diese Leistung noch aufnehmen kann.
Die negativen Strompreise, die haben ja auch so das Potenzial, das Freiflächensegment zu stören in der nächsten Zeit. Also bisher läuft es ja noch ganz gut, aber je größer die Zeiträume werden, in der dann negative Preise auftauchen, desto schwieriger wird es ja, auch so ein Projekt zukünftig zu finanzieren. Ja. Merken Sie das schon?
Definitiv. Definitiv. Also die Ausschreibungssätze sind ja so schon runtergegangen, dass man eben in der normalen Freifläche, ich glaube in der letzten Ausschreibung, zwischen 4,5 und 5,5 Cent war. Damit sind wir ja schon fast an der Grenze von der Wirtschaftlichkeit für so eine Freifläche. Wenn dann der Netzverknüpfungspunkt vielleicht auch noch in 5 Kilometern entfernt ist und man eben Kabel bis dahin ziehen muss, tief bearbeiten und so weiter. Dazu kommen eben wirklich noch diese immer weiter sinkenden Voraussetzungen für negative Strompreise. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir noch bei 4 Stunden oder 3 Stunden, wenn 3 oder 4 Stunden lang negative Strompreise sind, bekomme ich keine EEG-Vergütung. Das sinkt ja aber immer weiter, so dass man in 2027, wenn ich das richtig noch im Kopf behalten habe, wenn nur 1 Stunde lang negativer Strompreis ist, bekomme ich keine EEG-Vergütung. Und somit macht der Batteriespeicher, der ja von Kosten her auch gesunken ist, immer mehr Sinn, um halt wirklich zu diesen Zeiten den Strom zu speichern und zu späteren Zeiten, wo eben die EEG-Vergütung oder eben die Direktvermarktung einfach höhere Preise bringt, wieder einzuspeisen. Und das ist natürlich nicht nur für die eigene Wirtschaftlichkeit gut, sondern eben für das ganze Netz einfach auch netzdienlich, dass man eben nicht Strom um die Mittagszeit alle den Strom reinpumpen, sondern eben das einfach wirklich verteilt ist auf den Tag, sodass auch die Stromnetze besser entlastet werden, als das jetzt dann eben ist. Also damit Batteriespeicher auch für Freiflächenanlagen macht absolut Sinn.
Negative Strompreise sind übrigens auch, das kann ich schon mal ankündigen, ein wichtiges Thema in der nächsten Ausgabe des PV Magazine, die im September erscheint. Und da beschäftigen wir uns nämlich mit größeren Freiflächenanlagen und mit der Frage der Wirtschaftlichkeit. Aber heute geht es ja um den Gewerbespeichermarkt und der ist ja insofern auch schöner, weil man natürlich mit der Photovoltaik für den direkten Verbraucher produziert. Also der Strom wird direkt für den Kunden vor Ort produziert, der ihn auch an der Stelle verbraucht. Und somit haben wir ja keine Probleme mit negativen Strompreisen oder mit dem Netz. Was würden Sie sagen, vielleicht zusammenfassend zum Schluss, wie entwickelt sich der Gewerbemarkt? Gerade diese Information, dass Batteriespeicher erschwinglicher sind und die Energiekosten planbarer machen, ist das schon in der Breite angekommen oder müssen wir dann noch aktiver sein in der Kommunikation?
Also ich behaupte, wir müssen noch aktiver sein. Es kommt jetzt an. Wir haben es ja anfänglich gehört, im Residential, also im Heimbereich, ist das jetzt gang und gäbe, dass jeder einen Speicher dazu baut und seinen Heimstrom auch effektiv zu nutzen. Das kommt jetzt, glaube ich, langsam an. Wir merken es auch an den Anfragen für Gewerbespeicher. Aber es ist noch nicht in der breiten Masse so angekommen, dass wir glücklich sein könnten über die Entwicklung. Ich glaube, hier ist ein sehr hohes Potenzial, das wir jetzt langsam aber sicher angehen werden. Also ich glaube, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, sieht die Welt ganz anders aus, was Gewerbespeicher angeht.
Und was sind die größten Knackpunkte? Also außer vielleicht, dass es noch nicht so bekannt ist. Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, da könnte man noch was besser regeln, damit es noch einfacher wird für die Unternehmen oder funktioniert es eigentlich schon ganz gut?
Nee, ich glaube, der Bekanntheitsgrad dieser Produkte und der Nutzen daraus ist einfach noch zu unbekannt. Ich glaube, es gibt hauptsächlich entweder Residential Installateure, die sich auf den Bereich Haus-PV gerichtet haben oder Installateure, die für Freiflächenexperten sind. Diese Mischung, also dieser Typ Installateur, der sich rein nur für Gewerbe soweit entwickelt hat und da auch wirklich ein Experte drin ist, diesen Typ Installateur gibt's selten und dadurch ist natürlich auch der Kunde noch nicht gut abgeholt und hat auch noch gar nicht die Möglichkeit, sich hier beraten zu lassen, zu sagen, so und so könnte eine Anlagenauslegung sein, hier kennen wir uns aus, wir können dir hier helfen und unterstützen, bestmöglich deinen Stromverbrauch zu optimieren und auch deine Kosten dadurch zu senken. Also da fehlt es auch einfach noch an der Installateurstruktur, sagen wir es mal so.
Sehe ich auch so. Also es muss halt definitiv in dem festen Produktportfolio einfach mit dabei sein, sodass man wirklich in dem Erstgespräch mit dem Kunden das Thema Batteriespeicher gleich mitbringt. Also es gibt natürlich Kunden, die in dem Bereich informiert sind, die uns direkt darauf ansprechen, aber ganz, ganz viele Kunden, und da kann ich Lukas bestätigen, kennen das Thema überhaupt nicht, haben es vielleicht mal wirklich nur so nebenbei gehört und denken vielleicht, Batteriespeicher macht für mich gar keinen Sinn. Und somit müssen wir das einfach in unserem Vertrieb mit den Endkunden mal direkt im Erstgespräch gleich mit anbringen, dass nicht nur die PV-Anlage Sinn macht, sondern der Batteriespeicher mindestens genauso viel.
Und als Gewerbekunde sollte man wahrscheinlich schon darauf achten, dass man einen Installateur erwischt, der damit schon längere Erfahrung hat und viele schöne Referenzprojekte umgesetzt hat und naja, der natürlich auch hochwertige Produkte einsetzt.
Ja, definitiv. Also erstmal jemand, der wirklich alles aus einer Hand eben anbieten kann. So sind wir zumindest unterwegs, um eine eigene Werbung zu machen. Und natürlich dann eben auch auf gute Produkte. Also Preis-Leistung muss eben passen. Und da kann ich bloß immer wieder sagen, also mit Huawei und mit Wattkraft sind wir da einfach auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir sowohl sehr, sehr gute Produktqualität haben, aber gleichzeitig eben auch nicht die teuersten, aber auch nicht die günstigsten Preise sicherlich sind, aber Qualität, und das ist gerade bei einem Batteriespeicher, zahlt sich auf die Dauer auf jeden Fall aus.
Na gut, vielleicht sehen wir ja auch so einen Switch. Also wir hatten ja vor kurzem über die Installationszahlen berichtet und da ist es ja leider so, dass der Heimspeichermarkt da ein bisschen zurückgeht und vielleicht kann ja der Gewerbespeichermarkt das Ganze ein wenig auffangen.
Definitiv,
hoffen wir.
Vielen herzlichen Dank an meine beiden Sprecher heute. Das waren Lukas Raut von Wattkraft und Steve Buhr von Juno Solar. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte noch auf unser Magazin hinweisen. In unserer aktuellen Ausgabe finden Sie einen Schwerpunkt zu Energiemanagementsystemen und zu Heimspeichern. Da stellt sich ja immer wieder die Frage, wie funktioniert das Energiemanagementsystem genau? Wie kann man dynamische Stromtarife verwenden? Wie kann man steuerbare Verbraucher steuern? Welche Protokolle nutzen diese Energiemanagementsysteme und wie ausgefeilt ist schon der Algorithmus, um Strom zu sparen und um Geld zu sparen? Und das wird alles in dem Schwerpunkt genau betrachtet. Außerdem haben wir eine Aktualisierung unserer Heimspeicherübersicht mit mehreren hundert Heimspeichern. Außerdem haben wir einen Modulschwerpunkt. Wir stellen die neuen Trends bei den Modulen vor und diskutieren auch Qualitätsthemen, so zum Beispiel Glasbruch, der ja bei sehr großen Glas-Glas-Modulen immer häufiger wird. Und wir fragen auch, welche Chancen haben noch Glasfolienmodule und wie genau sind eigentlich die Leistungsangaben auf den Datenblättern. Falls Sie das Magazin bestellen möchten, erhalten Sie wie immer 10% Rabatt in unserem Webshop mit dem Code PODCAST10. Weitere Informationen zu Photovoltaik-Themen finden Sie auf der PV Magazine-Webseite www.pv-magazine.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie dort ab und zu reinschauen und sich vielleicht auch für unseren kostenfreien Newsletter anmelden. Dann verpassen Sie auch keine Nachrichten oder auch keine Podcasts. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast heute gefallen hat. Abonnieren Sie gerne den Kanal oder hinterlassen Sie einen Kommentar oder ein Like. Wenn Sie uns was konkret mitteilen möchten, können Sie auch unsere E-Mail-Adresse benutzen. Die lautet podcast@pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.